Zu einer Zeit, als es noch keinen König in Israel gab und die großen Führer des Volkes gestorben waren, tat jeder, was ihm recht und billig erschien. Da war ein Mann, dessen Name Hoffnung ausdrückt. Mein Gott ist König, hieß er. Doch er lebte nicht danach. Als seine Familie in Not geriet, verließ er mit ihnen das verheißene Land und zog in das Gebiet der Erzfeinde von Israel. Der Name dieses Volkes spiegelt seine dunkle Vergangenheit, seinen düsteren Ursprung wider. Moab, vom Vater. Das Volk entstand aus einem Akt der Inzucht. Die Söhne der Flüchtlingsfamilie tragen die Namen der Kränkliche und der Vergängliche. Sie übertreten das Gesetz Mose, indem sie moabitische Frauen heiraten. Wenige Jahre später sind alle drei Männer tot. Zurück bleiben ihre Witwen, mittellos und ohne Zukunft, in einem fremden Land. Die Liebliche, wie ihr Name lautet, hat ihre Freude am Leben verloren, jetzt wo sie ihren Mann und ihre beiden Söhne verloren hat. Sie entschließt sich, in ihr Heimatdorf zurückzukehren, aber sie tut das mit Verbitterung. Sie ist überzeugt, Gott hat mich verlassen. Schlimmer noch, sie beschreibt Gott als jemand, der ihr feindlich gesinnt ist, der es auf sie abgesehen hat. Ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie ein Stück. Da ist die eine, Orpa. Den Namen kann man in etwa so wiedergeben, das ist die, die den Rücken zukehrt. Und das tut sie auch. Sie verlässt ihre Schwiegermutter, sie geht zurück zu ihrem Volk und ihrem Gott, wo sie mehr Sicherheit hat. Doch die andere Schwiegertochter, Ruth, ihr Name bedeutet die Freundin oder die Gefährtin. Sie bleibt bei ihr. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir das Buch Ruth aufschlagt. Im ersten Kapitel die Verse 16 und 17 mit mir lest. Ruth, das Buch Ruth im Alten Testament, nach den 5 Büchern Mose kommt Josua, über den wir in diesem Vierteljahr viel uns unterhalten, dann das Buch Richter und auch in der Richterzeit anschließend das Buch Ruth. Im ersten Kapitel dieses Buches, in den Versen 16 und 17, lesen wir folgende Worte. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Was für ein bewegendes Treueversprechen. Was für ein Zugeständnis der Liebe, die die Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter hat. Auch ein Vertrauen in diesen Gott. Ganz anders, als ihre Schwiegermutter das zum Ausdruck bringt. Ruth ist ein unglaubliches Geschenk für Naomi. Eine Gefährtin in dieser so schweren Zeit. Doch Naomi weiß das noch nicht. Naomi sieht das noch nicht, dieses Geschenk. Wenn wir lesen die Verse 19 bis 21, dann heißt es dort, So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Naomi klagt Gott an. Sie beschreibt, wie er sie leer wieder zurückgebracht hat in dieses Land. Ja, mehr noch, sie sieht Gott als ihren Feind, als denjenigen, der all dieses Unglück über sie gebracht hat. Sie hat ein Gottesbild, das zu einem guten Teil an ihrem Leid und Unglück mitbeteiligt ist. Ich glaube, dass es uns ähnlich gehen kann, dass auch wir Momente erleben, wo wir leiden, wo wir Trauer, Verlust, Enttäuschung, Einsamkeit erleben und vielleicht auch in diesen Momenten manchmal versucht sind zu sagen, Gott, wie kannst du das nur tun? Wie kannst du mir das antun, ihm die Schuld zu geben für das Unglück? Aber was Naomi nicht sieht und nicht weiß in diesem Augenblick, ist, dass Gott sie keinen Moment verlassen hat, dass er im Verborgenen schon am Wirken ist, um ihr Leben zu wenden. Wir sehen das in Kapitel 2, im Vers 3, in einem ganz kleinen Satz, den man auch überlesen kann. Da heißt es, dass die Tochter Ruth auf ein Feld geht und dort lesen wir, und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte. Es traf sich. Hier kann man einen Zufall darin erkennen, aber es war natürlich kein Zufall. Es gab dort hunderte Felder. Warum sollte sie ausgerechnet auf dieses eine Feld gehen? Und dort begegnet uns ein Mann, Boas. Sein Name bedeutet, in ihm ist Stärke. Er ist ein Mann von moralischer und wirtschaftlicher Kraft. Ein krasser Gegenpol zu diesen schwachen Männern, die uns bisher in der Geschichte begegnet sind. Und sein Handeln ist ein Ausdruck tiefen Vertrauens darauf, dass Gott gut ist, dass Gott es gut meint, dass er segnen möchte. Ein Kontrast auch zu diesem Gottesbild, das uns von Naomi begegnet. Seine ersten Worte lesen wir im Kapitel 2, im Vers 4, wo es heißt, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Und dieser Boas sieht Ruth, die auf das Feld hinausgegangen ist, um dort einige Körner aufzulesen. Das war etwas, das Bettler und mittellose Menschen damals tun durften. Aber es war nicht gerne gesehen. Meistens wurden diese Bettler irgendwo am Rand des Feldes isoliert gehalten. Es war ein Recht, das ihnen nicht immer unbedingt eingeräumt wurde. Aber Boas reagiert hier ganz anders. Er sieht Ruth nicht als Bettlerin an. Sie ist eine Moabiterin, aber er sieht sie nicht als Fremde an. Er behandelt sie nicht so, wie eigentlich alle anderen Israeliten sie behandeln hätten müssen nach dem Gesetz. Das Gesetz des Mose hatte nämlich gesagt, kein Moabiter darf jemals in die Gemeinschaft des Herrn kommen. Nein, dieser Boas nimmt Ruth an und er lädt sie ein, in die Gemeinschaft zu kommen. Er nimmt sie mitten zu sich, zu seinen Knechten und Mägden an seinen eigenen Tisch. Er bietet ihr Brot an, er bietet ihr Wasser an. Und das ist ein krasser Kontrast, auch historisch, zu dem, wie die Moabiter mit dem Volk Israel umgegangen sind. Als sie durch die Wüste gewandert sind und um Brot und Wasser gebeten haben, haben die Moabiter sie fortgeschickt. Und hier dreht sich das um. Aus dem Fluch wird ein Segen. Boas nimmt diese schutzlose Frau an und er beschützt sie, einer einzelnen Frau, die nicht verheiratet war, auf einem Feld in der damaligen Zeit, hätte viel Unheil geschehen können. Doch er bewahrt sie davor. Er sagt, ich habe meinen Knechten geboten, dass sie dich nicht antasten. Du sollst hier in Ruhe deine Körner lesen. Nicht nur das, er versorgt sie sogar überreichlich, indem er noch etwa extra etwas hinausziehen lässt, indem er sie die ganze Erntezeit über bei sich auf diesem Feld bei seinen Schnittern arbeiten lässt. Er sieht Ruth und vielleicht hat er auch gesehen, dass sie eine junge oder attraktive Frau ist, aber das ist nicht das, was er betont. Er beschreibt in einem kurzen Gespräch mit ihr, wir lesen das in den Versen 11 bis 12, Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Und dann sagt er, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Was für ein Gottesbild. Er wünscht dieser Feindin des Volkes Israel den reichsten Segen Gottes. Er sieht keine Grenze zwischen ihr und sich. Im Gegenteil. In Reaktion auf diese ganze Situation, auf dieses ganze Verhalten des Boas, spricht Nomi ihre Schwiegertochter an, erklärt ihr diese ganze Sache mit der Lösung des Problems, beschreibt, dass dieser Mann ein Verwandter ist, dass er sich ihrer annehmen könnte, dass er an der Stelle des verstorbenen Mannes sie zur Frau nehmen könnte sogar. Aber Nomi macht es auf eine etwas seltsame Art und Weise. Sie hat einen Plan, sie sagt, ich will dir eine Ruhestätte finden. Und dann gibt sie der Ruth einige Hinweise, die eigentlich sehr seltsam sind, fast problematisch, mindestens zweideutig sind. Sie sagt ihr, ich sag dir, was du tun sollst. Bade dich, nimm guten Duft auf dich, zieh ein schönes Kleid an und dann geh auf die Tenne. Und am Abend, wenn es dunkel ist, dann leg dich zu diesem Mann unter die Decke. Und diese Formulierung hier, sie soll zu seinen Füßen aufdecken, das ist bewusst zweideutig. Denn wir kennen das aus der Bibel, manches Mal, wenn jemand irgendwo sich an einen stillen Ort zurückgezogen hat, dann wird das so schön ausgedrückt, dass er seine Füße aufgedeckt hat. Und das wird dann auch oft so interpretiert. Ja, die Ruth, die ist da hingegangen und die hat dann mit diesem Mann diese Nacht verbracht. Aber das ist nicht die Realität, die uns im Text begegnet. Ja, es ist bewusst ambivalent und wer weiß, was für eine Absicht Nomi auch mit ihrem Gottesbild hatte in diesem Moment für Ruth. Sie sagt ihr, geh hin und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Da steckt viel Potenzial, viel Ambivalenz. Aber die Reaktion dieses Mannes ist ganz anders. Er behält seine Integrität, er behält seine moralische Stärke. Er schläft und mitten in der Nacht wacht er auf und merkt, da ist eine Frau, die zu seinen Füßen liegt. Und er erschrickt. Und dann passiert etwas, das ist wunderbar in diesem Moment. Die Worte, die Ruth an ihn spricht, sind folgende in Kapitel 3, Vers 9. Als er sie sprach, wer sie ist, denn es ist dunkel, er kann sie nicht erkennen, sagt sie, ich bin Ruth, deine Magd. Breite deinen Flügel über mich. Manchmal wird übersetzt den Zipfel deines Gewandes, aber eigentlich sagt sie, breite deinen Flügel über mich, über deine Magd, denn du bist der Löser. Und den Mantel über eine Frau zu breiten, war ein Symbol in der damaligen Zeit für das, was ein Ehemann seiner Ehefrau zum Ausdruck brachte. Es war etwas, eine Handlung, die einem Hochzeitsantrag gleichkommt. Was Ruth hier tut, ist, sie fragt diesen Mann, möchtest du mich heiraten? Breitest du deinen Mantel über mich? Bist du bereit, deinen Schutz über mich und mein Leben zu geben? Es erfüllt sich die Aussage des Boas selbst, der genau die gleichen Worte gebraucht hat, als er gesagt hat, du bist zum Herrn, dem Gott Israel, gekommen, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu finden. Und Gott bietet ihr diese Zuflucht unter den Flügeln des Boas, buchstäblich und im übertragenen Sinn. Und Boas nutzt die Gelegenheit, die Situation nicht aus. Diese schutzlose Frau, die da in der Dunkelheit bei ihm liegt, auf einer Tenne. Und eine Tenne war so ein Ort, an dem oft Prostitution passiert ist in der damaligen Zeit. Das lesen wir in Hosea 9, Vers 1 zum Beispiel. Er nutzt diese Situation nicht aus. Er behält seine Integrität. Er sagt ihr noch, bleibe hier liegen, schlafe. Und bevor es hell wird, stehen sie auf. Was für ein Vertrauen drückt das aus? Diese Frau musste diesem Mann vertrauen, um neben ihm schlafen zu können. Und ja, es macht auch nicht viel Sinn, wie es dann hier heißt an dieser Stelle. Sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Wenn das tatsächlich irgendeine sexuelle Andeutung wäre, dann würde das nicht sehr viel Sinn machen, dass sie das bis zum Morgen irgendwie, also das funktioniert in keiner Welt. Außerdem lesen wir später dann im Kapitel 4, Vers 13, als die ganze Geschichte schon ein gutes Ende findet und gefunden hat, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde und als er zu ihr einging, wurde sie schwanger. Als, erst dann. Es würde auch nicht zu diesem Wesen und Charakter von Boas passen, dass er sich anders verhält. Es würde auch nicht dazu passen, dass er sie dann damit konfrontiert, dass da ja noch jemand anderer ist, der die Priorität hat, der sie vor sich zur Frau nehmen könnte. Er würde sie nicht in diesem Sinn beschmutzen. Nein, er ist treu, er ist stark, er ist vertrauenswürdig. Diese Vertrauenswürdigkeit, diese Stärke, diese Tatsache, dass Boas die Ruth löst und erlöst, kennen viele von uns als ein Bild für Jesus Christus. Jesus, der das, was Boas hier tut, in einer noch viel tieferen Weise verkörpert. Jesus, der bereit ist, uns zu erlösen aus der Einsamkeit, aus der Hoffnungslosigkeit, der bereit ist, uns anzunehmen als seine Braut. Und auch er trägt ähnliche Wesensmerkmale wie Boas. Er ist mit uns verwandt. Er wurde Mensch. Er ist in der Lage und er hat das Recht dazu, uns zu sich zu nehmen. Er hat die Macht. Und er setzt sich gegenüber diesem Namenlosen durch, der es nicht vermag. Da ist ja noch ein zweiter, der zuerst gekommen ist, der als er konfrontiert ist damit, dass er nicht nur das Feld behalten darf, sondern auch Ruth, die Moabiterin, zur Frau nehmen sollte, sagt, ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Ich glaube, dass dieser namenlose jemand ein Stück weit die Rolle erfüllt, die das Gesetz hat. Das Gesetz, das eigentlich in der Lage zu sein scheint, unser Problem zu lösen, aber es dann doch nicht vermag. Auch deswegen, weil es dadurch ja vielleicht irgendwie beschmutzt werden könnte, verunreinigt werden könnte, irgendwie das Erbe dadurch geschädigt werden könnte. Aber Jesus ist nicht so. Jesus ist bereit, dich anzunehmen. Keiner von uns hätte das Recht, in diese Familie von Jesus zu kommen, wie diese Moabiterin. Aber doch nimmt er uns an. Wir waren ausgeschlossen, aber er nimmt uns mit hinein in die Gemeinschaft. Und damit möchte ich zum Abendmahl überleiten. In Ruth 2, Vers 14 lesen wir einen Vers, der wunderbar ist, wo es heißt, Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war, komm hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank. Komm und tauche deinen Brot in den Essigtrank, das kennen wir. Das sind die gleichen Worte, die Jesus gebraucht beim Abendmahl gegenüber Judas. Und dieser Essigtrank und dieses Brot beim Passamahl hat eine tiefe Bedeutung. Während Judas in diesem Augenblick, wo Jesus ihm Respekt und Barmherzigkeit zum Ausdruck bringt, während Judas in diesem Moment sein Herz verhärtet, ist Ruth mit offenen Herzen bereit, dieses Angebot der Liebe anzunehmen. Und auch wir stehen heute vor dem Tisch Jesu und dürfen dieses Angebot annehmen. Dieses Brot und dieser Essig tragen eine tiefe Bedeutung mit sich. In der ganzen Geschichte von Ruth schon. Die Krise beginnt ja damit, dass in Bethlehem im Haus des Brotes kein Brot zu finden ist. Und die Krise findet ihre Auflösung damit, dass das Brot zurückkehrt nach Bethlehem. Die Ernte kehrt wieder zurück. So wie etwa 1000 Jahre danach das Brot des Lebens nach Bethlehem zurückkehren sollte. Jesus Christus, der ausgerechnet als Baby in eine Futterkrippe gelegt wird, dieses Symbol für Nahrung, für Leben, er wird geboren und legt in eine Futterkrippe. Jesus ist das Brot des Lebens und im übertragenen Sinn taucht er diesen Bissen, das Brot, in den Essigtrank. Und was das Passamal zum Ausdruck bringt, ist diese Bitterkeit und dieses Leid, das Jesus bereit ist, auf sich zu nehmen. Am Kreuz, als Jesus seinem Ende zugeht, ist das Letzte, was passiert, dass einige Soldaten mit einem langen Stab, mit einem Schwamm, der mit bitteren Kräutern angebunden ist, ihm Essig zu trinken geben. Das Brot des Lebens wird am Kreuz in Essig getaucht. Und unmittelbar nachdem er diesen Essigtrank genommen hat, nachdem er dieses Leid ganz bewusst angenommen hat, sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und so dürfen wir heute zum Abendmahl des Herrn kommen. Wir dürfen hier diese Gemeinschaft finden, wie Ruhe sie gefunden hat. Wir dürfen auch, wenn wir fremd sind, wenn wir kein Recht haben, dürfen wir von Jesus Christus angenommen werden. Wir dürfen wissen, jeder von uns, jeder von euch hat einen Platz. Jeder von euch ist willkommen bei Jesus Christus und in dieser Gemeinschaft hier. Auch unser Ursprung, auch unser Anfang als Menschheit auf dieser Welt war in einem Akt der Schuld und der Schande. Aber Jesus hat diese Schuld überwunden. Er hat den Tod für uns überwunden. Und so bleibt uns heute im Abendmahl statt dem bitteren Kelch nur noch der süße Traubensaft. Er hat das Bittere getrunken, damit wir das Süße trinken dürfen. Es erinnert uns an den Tod von Jesus Christus, aber es erinnert uns an das Versprechen, niemand von uns braucht sich zu fürchten. Niemand von uns braucht Angst zu haben vor dem Tod, dem er seine Schärfe genommen hat. Und jeder von uns ist willkommen in der Gemeinschaft und in den Armen Jesu Christi. Amen.